Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen P2P-Café und mal wieder mit einem Tenenten, und zwar mit einer ganz neuen Plattform, zumindest für viele, denke ich mal. Und Thomas, ich glaube, du kannst die Plattform, also du kannst sie schon, aber ich glaube, du hast noch nicht irgendwie aktiv damit rumexperimentiert vorher, oder?
Nee, genau. Ich habe noch nicht aktiv mit ihr rumexperimentiert. Die war schon ein bisschen länger auf meinem Radar oder draufgestanden auf der Liste, aber irgendwie hat mich die dann doch immer wieder mal abgeschreckt. Vielleicht, weil niemand darüber berichtet hat, ich weiß es nicht. Also richtig neu ist sie ja eigentlich gar nicht, ne? Die gibt es jetzt schon über 10 Jahre am Markt.
Genau, und ja, erzähl mal, um welche Plattform geht es denn überhaupt?
Achso, soll man das dazu sagen? Findest du das gut? Okay, dann
mach mal.
Savvy. Savvy ist eine litauische Plattform, hauptsächlich P2P und Crowdfunding bezogen. Ein bisschen Immobilien gibt es auch drauf. Aus Vilnius, gegründet eben 2014, geführt vom CEO Audrius Ziks.
Lass lieber sein.
Vom CEO Audrius, genau. Die Plattform hat rund 18.000 aktive Anleger, ein verwaltetes Portfolio von ca. 61 Millionen Euro und ein finanzielles Kreditvolumen von 185 Millionen. Angeboten werden Konsumentenkredite, hypothekarisch besicherte Kredite, also eine Hypothek irgendwo drauf lauert, so wie bei einer Immobilien. Immobilienprojekte gibt es nämlich auch und ein paar Geschäftskredite findet man auf der Plattform. Ich würde aber sagen, der Hauptfokus ist klar auf den Konsumentenkredite.
Ja.
Und das Schöne ist, freuen wir uns im Moment umso mehr drüber, dass es ja gerade voll in den Fokus kriegt. Die Plattform ist nämlich reguliert von der Bank of Lithuania reguliert und die Zinssätze sind eine Spitze, die sind von 6-30%. Bei einem gewichteten Durchschnittszinssatz von 16%. Allerdings, und da kommt ja der berühmte Pferdefuß, wobei ich finde das ja gar keinen, können wir später noch darüber diskutieren. Sie haben keine Rückkaufgarantie. Und was vielleicht auch noch ein Pferdefuß für den einen oder anderen sein kann, es gibt ein Paysera-Konto, beziehungsweise man braucht ein Paysera-Konto, um da zu investieren. Auch das haben wir im Interview natürlich dabei.
Ja, wobei ich das mittlerweile ganz cool finde, aber da können wir dann auch nochmal später drüber sprechen, warum und wieso.
Machen wir. Dann lassen wir den CEO sich vorstellen.
Ganz genau. Hau mal rein.
Hello everyone. So my name is Audrius Zubrze and I'm the CEO of and co-founder of Savvy, peer-to-peer platform in Lithuania. So we are maybe a little bit about myself. So I used to be a banker all of my adult life. Right after university, I started to work for a commercial bank here in Lithuania. And I ended up being CEO of that bank. So it's actually, at that time, it was the largest commercial bank in Lithuania, SEB Bank. And so it's more than 20 years experience in traditional banking. And then I met Vytautas, the founder of Savvy, and he suggested me to do this thing together. Vytautas, a great man,
So, und irgendwie war das mit der Minute hier nicht so ganz angekommen beim Audrius. Und bevor wir jetzt noch weiter 2 Minuten seine Vorstellung uns anhören, würde ich vorschlagen, Lars, fass du doch mal zusammen, was er dann uns noch erzählt hat oder was er überhaupt berichtet hat.
Ja, also der Audrius, wir mussten es uns ja komplett anhören. Will uns hier in seiner bisschen zu lang geratenen Vorstellung vor allem eins sagen. Also Savvy ist kein typisches Fintech-Startup. Der Audrius, der hat über 20 Jahre Bankerfahrung, war CEO der größten Geschäftsbank Litauens und ist seit Gründung von Savvy vor 12 Jahren jetzt als Mitgründer dabei. Und Savvy ist die älteste P2P-Plattform des Landes, also auch noch älter als Neofinance und Finbi. Und das System ist auch komplett selbst gebaut und programmiert. Es gibt 4 Kreditarten unter einem Dach, hast du ja auch schon einleitend gesagt. Mhm. Und ja, jetzt hat er uns erzählt, dass Savvy soweit ist, gezielt ausländische Investoren anzusprechen. Und deswegen ist er ja auch bei uns.
Ja, und deswegen haben wir ja auch einen satten Fragekatalog für ihn vorbereitet und sind dann eingestiegen direkt mit dem Punkt, also anders als bei Mint oder Peerberry hat ja Savvy, darf man jetzt Savvy sagen, Lars? Also irgendwie denke ich immer Savvy, aber für mich ist, ich versuche es mal anzugewöhnen.
Savvy hört sich natürlich cooler an, ja.
Ja, aber mit dem Namen habe ich es ja eh. Von daher,
man sag mal den Nachnamen von dem CEO, bitte.
Als er ihn ausgesprochen hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, das werde ich nie im Leben hinkriegen, da bräuchte ich ein Sprachtraining. So, ich sage einfach Savvy weiter. Also, anders als Mintos eben oder Peerberry haben sie ja keine klassische Rückkaufgarantie, sondern eben auch noch, was wir noch nicht erwähnt haben, einen sogenannten Investors Fund. Also haben wir ihn dann gebeten, in Audrius, uns dieses Modell des Investor-Funds zu erklären, wo der Unterschied zum Buyback ist und was bei dem Anleger am Ende netto übrig bleibt. Sagen wir mal bei einem Kredit von 17%, wenn ich diesen Investor-Fund nutze.
Mm-hmm. Yeah, so the instrument is called Investors Fund. So it's solidary fund of all investors. So if you choose to invest with Investors Fund, it means that a part of the interest rate on a loan goes to this Investors Fund and the part goes to the investor. So let's say 17%, 10% would get the investor directly, and 7% would go to Investor Fund. And if the loan becomes late for more than 3 months, the investor, which invested with Investor Fund, would get the whole principal and the 3 month interest, and the whole loan will be repaid. So this is how it works.
Also, Autos hat uns erklärt, dass der Investors Fund eher ein Solidartopf ist. Also man gibt einen Teil der Zinsen ab. Also du legst schon einen Teil der Zinsen da rein. Bei meinem Beispiel von den 17% gehen eben 7% in den Topf und 10% trägst du halt, werden bei ausgeschüttet an dich. Wenn ein Kredit eben länger als 3 Monate nicht bedient wird, dann bekommt man sein Kapital plus die 3 Monate Zinsen aus diesem Topf zurück. Im Schnitt haben die Anleger mit dem Fund rund 9%. So, dann haben wir nachgehakt, was unterm Strich Konkretes für den Anleger heißt. So, was bedeutet das in Summe?
So, the investor is kind of sure that he will get reduced interest rate, but he will get it and the whole amount invested. In this case, it's 10%. And of course, it depends on the interest rate on the loans. So you can get up to 14% for a very high and risky loans, and down to 5% for less, for the best, very conservative loans. In average, investors investing with Investor Fund, they get about 9% interest income.
Also, der Investor ist halt relativ sicher, dass er den Zinsen auch die wirklich bekommt, aber halt eben den vollen investierten Betrag auch. Und in dem Fall ja hatten wir ja schon die 10%. Maximal kann aber nur 14% bekommen bei den allerhöchsten Zinsen, den höchsten verzinsten Kredite. Und das geht dann aber halt auch runter bis zu 5% beim besten und konservativen Kredit. Und im Schnitt kommen die Investoren mit dem Investors Fund auf etwa 9% Zinsertrag. Das ist so das, was hängen bleibt bei dem Ganzen.
Mhm.
Und geben tut das Ganze nur für Consumer Loans, also nur für die Konsumentenkredite, nicht für die Immobilien und für die Business Loans. Und dann hast du nochmal nachgefragt, weil es dir wohl doch nicht so ganz klar war, ob das Ganze eine Gebühr kostet. Und dazu hat er das dann uns nochmal neu erklärt.
No, it's free. It's free. And we are not charging anything for it, but it's a very, very good instrument for the most conservative investors. And it works very well. So a part of interest income, let's say in this example, 17%, 7 goes to Investor Fund, 10% goes directly to investor's wallet. And if this investment gets late for 3 months, the investor from Investor Fund would get the whole principal and 3 months interest. So it's not our guarantee, it's not our funds, it's a solidary kind of pot of all investors investing with Investor Fund.
Yeah, also mal kurz festgehalten. Das Wichtigste aus dem Ganzen jetzt gerade war, es gibt keine separate Gebühr. Er hat es nochmal erklärt mit den 17%. Und was noch wichtig ist aus dem Ganzen, was jetzt zum Unterschied ist zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, es ist eben kein Topf von Savvy oder die geben da nichts dazu, sondern es ist rein ein Instrument, was aus den Investoren selbst kommt. Und ich glaube, das ist auch wichtig für das Regulierungsthema, sonst könnten sie das wahrscheinlich gar nicht anbieten als eigene Garantie der eigenen Geschichte, weil die vergeben ja gar nicht selbst Kredite, sondern sie stehen ja nur dazwischen.
Mhm.
So, also und daher, das kennt man so ein bisschen bei Omara, da gibt es auch so einen Fund, der ist da sogar dynamisch und das ist halt ein ganz gutes Instrument oder wenn man die Bedenken hat, als Kreditgeber, dass man das an die Wand fährt, ne? Also mehr bei Buyback, wie soll man ja, wenn ich halt 100% Buyback mache und halt nicht mehr bedienen kann, dann war es das. Wenn ich das halt externalisiere zu den Investoren, dass die halt einen Teil von ihrem Geld abgeben und das ist dann halt doch höhere Ausfallrate. Ja, im schlimmsten Fall ist der Fund halt leer und die den benutzt haben, kriegen sie Omara weniger oder halt dann vielleicht dann doch gar nichts mehr. Also das haben wir jetzt noch weiter hinterfragt, wie das dann in solchen Risikoszenarien ist. Ich glaube, Lars, du benutzt ihn nicht, oder?
Nee, ich benutze ihn nicht und ich konnte auch erst gar nicht glauben, dass der kostenlos ist. Ich kenne den von Neo Finance, die haben ja auch so eine Art Versicherung, glaube ich. Omara kenne ich nicht, aber Neofinance und da zahlt man, glaube ich, auch was dafür, wenn ich mich recht entsinne, da war ich ja auch mal. Aber eigentlich ein ganz cooles Konzept und auch relativ einzigartig und das funktioniert. Aber die Frage ist halt, wie viel ist da drin? Also wenn es mal wirklich kritisch wird, viele Krisen und so, wie schnell ist das Ding dann leer?
Genau, und zahlen tust du ja natürlich schon. Ich meine, du zahlst halt mit 7%. Du
zahlst halt, genau, mit einem Renditeabschlag sozusagen, ja.
Ja, also das gibt eine schöne Tabelle, haben wir dann auch, ich vermute, also wir haben so bestimmt irgendwo, haben wir so verlinkt, also da kann man sich das dann angucken, ob man das haben will. Aber ich selbst nutze ihn natürlich nicht, weil wir kommen später dazu, was es noch für einen Vorteil gibt, wenn man ihn nicht nutzt.
Also sagen wir mal, die Gebühren sind für einige vielleicht nicht so offensichtlich. Also es fühlt sich anders an, wenn man das jetzt eine Gebühr auf dem Kontoauszug hat, als wenn man das jetzt einfach als Renditeabschlag sozusagen hat.
Ich meine, wir dürfen ja hier auch keine Steuerberatung machen, aber ich glaube fast, dass es steuerlich halt für uns auch nachteilig ist, weil wir ja die Zinsen, die vermutlich die 17%, ich weiß nicht, das ist halt der Punkt, wie es ausgewiesen wird, aber ich vermute, die 17% werden ausgewiesen. Danach werden, vermute ich mal, die 7% abgeführt, weil der muss ja gefüttert werden, der Fund. Und darauf kann man natürlich keine Steuerreduktion geltend machen, soweit ich das weiß. Ne? Also daher, das war auch das, was ja bei Neo Finance das gleiche Problem war. Oder auch bei anderen Plattformen, die Gebühren, die nach den Zinsen erhoben werden, auf die Zinsen dann, die sind für uns deutsche Investoren halt immer super schädlich.
Ja, also ich habe diesen Fund damals bei Neo Finance genutzt, bei meinem Experiment, aber das war keine gute Idee am Ende. Das hätte ich besser lassen sollen. Und ja, ich werde es auch hier lassen. Also außerdem heute, wo bleibt denn da der Spaß, wenn man jetzt immer hier mit Garantie unterwegs ist? Das wollen wir ja gar nicht. Und ja, man geht ja auch gerne mal ins Risiko. Ja, die nächste Frage an ihn war, also wenn ich jetzt dann klassisch, also wie ich das jetzt mache, ohne den Investors Fund investiere und das Ausfallrisiko selbst trage, mit welcher Nettorendite nach Ausfällen kann ich denn da realistisch rechnen? Und dann wollte ich das noch wissen, aufgeschlüsselt nach den Konsumkrediten, den Business Loans und den Hypothekenkrediten, die es halt auf der Plattform gibt. So richtig, auf der Website selbst findet man dazu nichts.
Ja, so average investor return on our platform net of late payments for investor investing in consumer loans is about 11 to 12%. But actually, please keep in mind that even if a loan becomes late, usually it gets repaid over time. The law enforcement system is very efficient. The bailiff system is very efficient. And actually, our statistics show that all of the loans, even those who defaulted and contractually terminated, they being repaid. So average repayment period, even for those bad loans, is about 4 years. It may take a year, it may take 7-8 years. Average is 4 years. If a share of those bad loans is not too high in your portfolio, you get a very nice cash flow with time. So actually, our statistics show that you get back more than you invested all the time, even if some of the loans become bad.
Ja, also mit rund 11-12% Nettorendite kann man bei Konsumkrediten mit rechnen nach Verzügen. In Litauen meinte er, wird am Ende fast jeder Kredit zurückgezahlt, weil das Inkasso- und Gerichtssystem ziemlich effizient arbeitet. Und auch ausgefallene Kredite, die kommen wieder rein, im Schnitt nach 4 Jahren, manchmal nach einem, manchmal auch nach 7 oder 8. Wie immer braucht man nach Ausfällen, bei den Ausfällen hier Sitzfleisch, das kennen wir ja auch schon von anderen Plattformen und hier muss man, denke ich, auch nicht alle 5 Minuten den Support nach dem Status fragen. Ja, hat man ja auch schon gesehen. Also, aber ja, das wollte ich nochmal genau von ihm wissen, weil ja, wir kennen das ja von anderen Plattformen und der meint ja konkret, dass nie ein Kredit wirklich ausfällt. Und da habe ich nochmal nachgefragt.
Actually, the lost loans can be only in 2 cases, personal bankruptcy or if a person dies and nobody inherits the assets, so then debts are also not inherited. So actually lost loans, less than 0.1% of the total portfolio. Because the law system is very efficient, is very well regulated. The courts, they are efficient, they make a decision quick. And then bailiffs, they do their work and loans are being repaid with time. So that's why our investors, they love consumer loans because they offer high interest rates and a good quality, and with time you basically get everything back.
Ja, also er sagt, echte Totalverluste gibt es nur in 2 Fällen, nämlich wenn jemand privat insolvent wird oder halt stirbt und keinen Erben hat. Und das ist interessant, insgesamt liegt die endgültige Verlustquote bei unter 0,1% des Portfolios. Das ist natürlich echt gut. Mhm. Und das erklärt auch, warum die Dinger so beliebt sind. Also die werden ja weggekauft wie nix. Ich meine, die haben so eine riesige Historie. Und ja, wenn das wirklich so gut funktioniert, dann kein Wunder, dass das Ding so beliebt ist im Bereich Konsumkredite. Und dann wollte ich noch von ihm wissen, woran das denn liegt. Ob das an denen selbst liegt, an deren Verarbeitung und Inkasso oder ob das einfach an dem Staat selbst liegt.
No, but we, But we do the whole administration. The investor needs to do anything. So we as a platform operator, we are obliged to fulfill all of the legal steps and enforce the loan. So, and that's why really investors, they have a high trust in our platform because of the quality of portfolio and a high return. So you should be ready that about 10% of the loans can become late, but they get repaid with time. In any case.
Also er sagt, das litauische System, das ist schon effizient, aber die gesamte rechtliche Durchsetzung, die übernimmt Savi oder Savi. Wir müssen uns also um gar nichts kümmern, aber er meint, wir sollten darauf vorbereitet sein, dass etwa 10% der Kredite in Verzug geraten, aber dann über die Zeit werden die dann auf jeden Fall zurückgezahlt, laut seiner Meinung. Ja, und dann habe ich nochmal gefragt, er hat ja eben von 11% geredet und ob das über die gesamte Laufzeit der Kredite ist.
No, the historic performance was of course higher, but recently the interest rates are going down because of competition and because the clients become more educated. So the average net return of our investors is gradually going down, but it's still about 12%.
Also er sagt, früher war die Rendite höher, durch mehr Wettbewerb und besser informierte Kunden sinkt sie allmählich. Aktuell immer noch so bei rund 12%. Wollte ich noch wissen, wie genau das berechnet wurde.
Now, this is the actual cash flow return, yeah, before taxes. The average contractual interest rate that you see on a contract is 14.7%, but the actual cash flow is about 12.
Also die 11-12%, das ist keine geschönte Rechnung, sondern das sei die tatsächliche Cashflow-Rendite, sagt er, vor Steuern. Mhm. Und auf dem Papier stehen im Schnitt 14.7%. Aber real ankommen tun halt nur rund 12%. Ja, aber was noch gefehlt hat, ganz zu Anfang habe ich ja gefragt, wie das nach den einzelnen Kreditarten aussieht. Da ist er noch nicht drauf eingegangen. Da habe ich dann nochmal am Ende der Frage nochmal nachgehakt.
Yes, if consumer loans in average is 14.7%, the average business loans is 13%, and the mortgage loans, the average is 9%. But mortgage loans are very few. Of course, these are the best quality loans, none of them is late, but they bear lower interest. So for mortgage loans, as I said, it's 100%, so it's 9% before taxes. For business loans, then it's 10-11%, the real cash flow return. And for consumer loans, I said already, it's 11-12%.
Also die Konsumkredite sind auf jeden Fall die ertragreichsten. Die Geschäftskredite liegen dann bei 10-11% und die Hypothekenkredite bei 9%, weil da sagt er auch, die Hypothekenkredite sind seiner Meinung nach die sichersten. Es gibt keinen einzigen in Verzug. Dafür halt auch der niedrige Zins, aber es gibt halt auch nicht so viele davon. Und ich glaube, die sind auch noch relativ neu auf der Plattform. Also jetzt zu sagen, kein einziger davon ist in Verzug, ist vielleicht auch ein bisschen, ja.
Vielleicht zu früh.
Sehr optimistisch, ja.
Und vor allem, die sind ja mal wieder, mag ich ja gar nicht, die sind wieder gestaffelt. Also ich glaube, das sind so 6-9% und nur wenn du Tausende von Euros, ich weiß nicht den genauen Betrag, aber du musst auf jeden Fall mehr wie deine 10 Euro reinlegen, damit du auch wirklich die 9% bekommst. Und ja, es ist ein ganz übliches Muster, aber ist halt nicht so, dass man automatisch 9% kriegt.
Das ist so ein typisches litauisches Ding, ne? Das haben die bei Crowdpeer ja auch, das haben die, glaube ich, bei Profitus genauso. Also dass man halt, dass die Großen halt ein bisschen mehr kriegen. Let's Invest hat das, glaube ich, auch. Ja. In anderen baltischen Staaten sieht man das nicht so, aber in Litauen scheint das gang und gäbe zu sein, ja. Nicht so cool, aber ist, wie es ist.
Aber gut, man will ja schon so kleine Investoren wie uns haben.
Ja.
So, bevor wir jetzt aber hier nämlich noch tiefer einsteigen, lass uns mal einen Pflichthinweis noch durchnudeln. Also ich und auch du, wir sind ja selbst investiert. Manche unserer Links sind Affiliate-Links und der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Und der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedrig ausfallen. So, zu Herzen nehmen.
Gut, dass du mir das nochmal gesagt hast. Ich wusste es sonst auch nicht. Also, war mir neu.
Müssen wir jetzt jedes Mal reinmachen, Lars. Weißt du ja, was sonst. Was viel wichtiger aber ist aus meiner Sicht, ist nämlich das Thema, wie viele Kredite man überhaupt haben muss auf ihrer Plattform, damit ich halt ausreichend diversifiziert bin, also um diese Rendite zu erreichen. Ich wollte eigentlich ganz konkret wissen, wie viele Kredite brauche ich, um statistisch überhaupt keine Verluste mehr zu machen und ab wann ich verlässlich diversifiziert im Plus bin und wann erreiche ich denn den Plattformschnitt, Durchschnitt von 11%. Das waren so mein Fragebündel, das ich über den Zaun geworfen habe.
Yeah, very good question. My recommendation also to my friends is to have a well diversified portfolio, and our platforms gives a lot of possibilities to do that. So my recommendation is to have 100 loans at least, so that you have 1% exposure in every loan, and then you will not be afraid if any of the loan becomes late. You will get very normalized return. And also, it's important to say that most of the investment on our platform happens automatically. So you should build your automatic profiles to catch an investment on our loan, because otherwise you will not see the loans on the primary market. They are very few. Most of investments happening through AutoInvest.
So, also im Gegensatz zu uns gibt Atreus ja richtige Empfehlungen ab. Und seinen Freunden und auch uns empfiehlt er ganz klar, mindestens 100 Kredite soll man ins Portfolio legen. Damit liegt das Einzelkreditrisiko, ja klar, bei 1% im Portfolio. Verzug tut dann kaum noch weh. Und er gibt uns auch noch gleich den praktischen Hinweis mit, dass man auf dem Primärmarkt ja wenig Kredite sieht. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich einige da auch drüber eingesammelt, aber die richtig spannende, die du ja auch haben willst, die gibt es da nicht. Und deswegen sollen wir alle unseren Autoinvest einrichten und den Autoinvest dann an den Start bringen. Klar, mit dem kriegt man schon deutlich mehr. Mhm. Vor allem ja die A-Kredite, wenn man nur A-Kredite will, dann kann man tatsächlich über den Primärmarkt gehen. Da gibt's eigentlich immer welche oder immer wieder welche. Andere, glaube ich, habe ich noch nie auf dem Primärmarkt gesehen. Also vielleicht mal ein B oder 1 oder so, aber es geht, glaube ich, bis D oder so. Sowas ist mir noch nie untergekommen. Ja, trotzdem wollte ich natürlich wissen, wo ist denn der Break-Even? Wir hatten ja das bei Capitalia, da war die Aussage, dass es mindestens 25 Kredite im Portfolio, also ab 25 Kredite war es da, gibt es kein negatives, da gibt es kein, verliert man kein Geld mehr. Und da wollte ich halt wissen, was da denn der Break-Even-Punkt ist.
You see, our loans and our individual investments are very small on our platform, because mostly it's consumer loans, and there is a legal limitation that one investor cannot lend more than 1,000 euros to one borrower. It used to be 500, now it increased to 1,000, and it's the regulation by the Bank of Lithuania. So we are licensed and very strictly regulated by our central bank, and we follow very, very strict rules. So automatically, if you invest 10,000 euros on a platform, it's inevitably at least 10 investments, but usually much more. So I would say, there is very few chance that if you invest in 5 loans, all of them become late. No, this is unrealistic, unless you are really very, very, very unhappy. But usually one of the 10 loans becomes late. And even if it becomes late, it gets repaid with time. So to answer your question, I would say it's at least 10. And you can be certain that you will not lose your principal. And with 11 or 12% interest income, you will get what you invested with 10 loans.
Also mit 10 würde ich mich aber auch arg unwohl fühlen, oder?
Ja, ja. Also er hat sehr lange gesprochen, uns eigentlich 2 Zahlen zu liefern, eben die 10 als Minimum hat er genannt. Ja klar, wenn man 10 hat und wir wissen, 10% gehen in Verzug. Wobei die 10% gehen in Verzug heißt ja nicht unbedingt, dass genau nur einer von den 10 in Verzug geht, sondern 10% von allen Krediten gehen in Verzug. Wahrscheinlich von allen Krediten einer Risikoklasse oder von unterschiedlichen, also deswegen. Und die zweite Zahl, was ich aber interessant fand, war, dass es da ein Limit gibt. Ich wusste gar nicht, dass man da nicht unlimitiert investieren kann. Also das Limit war gar nicht so hoch früher mit 500 Euro, ist jetzt mit 1000 Euro jetzt auch nicht abartig hoch. Also viel mehr darf man ja gar nicht da investieren. Mhm. Und ich meine, das spielt für uns eh keine Rolle, das Limit. Du hast 10 Euro, ich habe 15 Euro eingestellt. Ich will ja unbedingt viele, viele Kredite haben. Und die 10, hast du schon gerade zu Recht bemerkt, Lars, die fanden wir dann doch ziemlich dünn und haben ihn dann nochmal gefragt, wie jetzt 10 Kredite bei solcher Summe?
Yes. So nobody would invest on our platform to have just 10 loans. Usually the average investment amount is smaller. You can start investing with 10 euros. So average investment in a single loan is about 70 euros. So my recommendation of kind of, as I said, to my best friend, if you would be my best friend, I would tell you, do auto-invest 100 euros into a single loan. Let's say 10,000 portfolio, it will be very good.
Also ich glaube, nach dem Interview sind wir best buddies, oder? Es sind nicht nur die Freunde, sondern die besten Freunde. Wir kriegen die Empfehlung hier. Also er ist wieder an seine 100 und irgendwie hat er sich auch an den 10.000 festgebissen. Ich weiß gar nicht, was das so, ob das so die Investitionssumme ist, die ihm da vorschwebt auf seiner Plattform. Was dann natürlich zu einer Nachfrage geführt hat, was ist denn überhaupt die Mindestanlage, wenn er da dauernd von so höheren Beträgen spricht, mit was muss man da rechnen? Wir wissen ja jetzt schon eigentlich alles, aber wir hören es trotzdem uns nochmal an. Du hast ja schon gespoilert, dass du 10 Euro hast, ich 15 Euro. Viel weniger kann es ja fast nicht sein.
10 Euros. Depending on your auto-invest settings. It's not possible because there is a queue of investors waiting for the loans. So I would say if you make an open, we have automatic presets in the auto-invest settings. So if you choose the widest, let's say the conservative or the balanced strategy, you would get like one or two loans a day. So up to 10 loans in a week.
Genau, es ein paar Sachen zusammen. Also gab es da noch ein paar einzelne Hin- und Her-Gefrage. Ich habe es in eins gepackt, damit wir noch ein bisschen vorankommen. Ne? Wir sind jetzt hier bei Frage 3c, wohlgemerkt.
Unser längstes 10-10 leider.
Eigentlich sind wir schon fertig. Ne? Wir haben schon mehr wie 10 Fragen. Ich sehe auf meinem Counter, wir haben 13 Fragen eigentlich schon. So, also nochmal zurück. Mindestanlage 10 Euro hatten wir. Breite Out-Invest-Strategie ist aber interessant. 1 bis 2 Kredite pro Tag kommen zusammen, also rund 10 pro Woche. Also man bekommt dann eben die 100 Euro pro Woche unter. Und ich muss sagen, das stimmt definitiv. Ich habe, glaube ich, fast mehr untergekriegt. Also deswegen, das funktioniert prima. Was dann aber gleich dann die nächste Frage war, wie sieht es denn aus mit Cashtrack, wenn das ja so beliebt ist und nichts mögen wir Investoren weniger, wie dem Cashtrack hinterher zu steigen und irgendwie darum zu justieren. Bei mir zum Beispiel gerade bei Finbi wird das immer mehr.
I would say it's two-sided, as always. So our investors, they love our old investors and the investors who know and trust our credit scoring processes. So they love consumer loans and they want a double digit return. And of course, there is a queue for consumer loans. But there is a possibility to invest much more in business loans and real estate development loans. There are no limitations like for consumer loans. So there is no limitation of 1,000 to a single borrower. You can invest 10,000 in a single loan. So possibilities to avoid cash drag and to build up your portfolio pretty quickly, they are present. But if you want, let's say, a consumer loan portfolio of, let's say, 10 or 20,000 euros, yeah, it might take a couple of weeks to build it.
So, also, lange Rede, kurzer Sinn, er hat offen zugegeben bei den alten Investoren und du bist ja auch gleich so eingestiegen, Lars, bei denen sind die Double-Digit-Kredite natürlich die spannenden, also vor allem unterm Strich dann, was die Rendite hergibt. Also da gibt es eine Warteschlange. Wenn man sagt, man will alles nur oberhalb von C haben, also mit A und B gebe ich mich gar nicht ab, dann gibt es Warteschlangen, dann dauert es länger. Sein Lösungsweg war wieder, weil er möchte, dass wir möglichst viel Geld beim Unterkriegen und du hast ja auch gemeint, es ist ja ein neues Feld, die Immobilienkredite. Die Geschäftskredite weiß ich gar nicht, wie lange es die schon gibt. Da gibt es auch kein Limit mit 1.000 Euro, ne? Da kannst du dann anscheinend all in gehen.
Ja, und das kann man machen, aber ob man das machen möchte, ist natürlich eine andere Frage.
Natürlich nicht.
Aber ja, hier schlägt natürlich auch die altbekannte Gier der Anleger halt auch durch, dass sie halt, also man sieht ja auf der Plattform, auf dem Primärmarkt, so 9% Kredite, die bleiben halt liegen. Ja. Kriegt man fast täglich, kann man sich die einbuchen, aber die 22, 16 und so, die sind halt alle super schnell weg. Die Gier, die regelt es dann wie immer. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Also Savi ist die einzige Plattform Litauens mit so vielen Kreditarten. Also wir haben jetzt schon einige mitbekommen. Und da habe ich ihn gefragt, warum sie auf diese Breite gehen, statt sich ein bisschen klarer zu spezialisieren, zum Beispiel nur auf Konsumkredite.
We have this vision of a call it we can be a bank to each other. I very much believe that we can eliminate banks for a small lending business. So we can lend to each other. Can help each other, and I call it a kind of community bank. So we are a community bank, and that's why on one side I want to build more possibilities to the borrowers. If you are a family business, small business, or if you are a person want to purchase something, you can do that. And on the other hand, I want to offer possibilities to investors on one platform to diversify your investments in real estate, in businesses, in consumer loans, in mortgage loans, and everything works very efficient. So for investor is really kind of everything is digital, everything is online, everything is paperless. The tax reports are being filled by ourselves. So it's very convenient to have everything on one platform. and to analyze your portfolio and to grow it. And another feature which is very efficient is the compound interest rate effect, because it basically you get income every day, then you have a diversified portfolio, so it kicks in very quickly.
Das war eine schöne Marketingantwort. Also die Idee hinter der Breite, das ist halt ja die Vision von einer Gemeinschaftsbank, also Menschen, die einander direkt Geld leihen, ohne klassische Bank dazwischen. Deshalb gibt es seiner Meinung nach halt für Kreditnehmer auch alle Türen und für Investoren die Chance, halt auf einer einzigen Plattform über viele Kreditarten zu streuen. Neudeutsch heißt es ja jetzt Multi-Asset-Plattform. Ich meine, Mintos macht ja im Grunde auch nichts anderes. Dazu hat er dann nochmal betont, dass man das halt auch den Zinseszinseffekt durch die täglichen Rückflüsse gibt. Das ist jetzt auch nichts bahnbrechend Neues, aber es hat er nochmal extra hervorgehoben. Aber natürlich ist es natürlich schon ganz cool, wenn du halt hunderte von Krediten hast, dann spült halt auch, wenn halt auch die Cents jeden Tag ein bisschen auf dein Konto gespült. Das ist auch schon eine nette Sache auf jeden Fall.
Ich glaube, wir brauchen mal so einen Marketing-Buzzer oder so, ne? Dass man dann da so Bingo oder irgendwie Punkte sammeln.
So ein Stopp, dass er damit aufhört, dann genau, die Antwort, meinst du?
Wenn sobald Marketing bla kommt, wird die Minute gekürzt auf 30 Sekunden oder sowas, ne? Nee, aber ja, also hat ja ein bisschen die Idee vermittelt. Ist ja auch mal okay. Die nächste Frage war, dann wird ein bisschen mehr auf die Substanz abgezielt, weil sie nehmen ja nur 5% der Kreditantragsteller an. Also wollten wir wissen, wie dieser Filter denn funktioniert und wie Savvy diese Quote über die Jahre denn konstant hält.
We are the most experienced platform in more than 12 years. So we know how to do it. We have very good tools and very good credit scoring. So of course we want to preserve this quality. We are known for the quality of the portfolio and we want to preserve it. But still, even with such low approval rate and with very conservative approach, we issue more than 4 million of new loans every month. So it works.
Ja, also hat die niedrige Ausfall oder Annahmequote, nicht Ausfall. Ausfall finde ich auch niedrig, aber es ist ein anderes Thema. Die Annahmequote hat auch die 12 Jahre Erfahrung zurückgeschoben oder halt begründet mit und liegt wohl an ihrem guten, eigens entwickelten Kreditscoring, also wie die Kreditnehmer einschätzen und dann entsprechend auch Zinsen anbieten oder gar nicht anbieten was. Und er meinte auch, dass trotz diesem strengen und, wie er sagte, konservativen Auswahl Savvy jeden Monat über 4 Millionen Euro an neuen Krediten vergibt. Ja, das ist ja schon spürbar. Und viel mehr über das Scoring hat er uns jetzt gar nicht im Detail erklärt. Kann ich natürlich auch gut verraten, weil wie so ein Scoring-Modell funktioniert, ist natürlich, das ist ja faktisch ihr Geschäftsgeheimnis, das ist ja ihr Ding damit. Nur da, wenn das Scoring gut funktioniert, nur dann können sie ja auch Geld verdienen. Sobald es unbalanciert wird, wird es unangenehm.
Natürlich hat er hier auch noch ein bisschen das Marketing-Sprech rausgeholt und nochmal auf die darauf verwiesen, dass sie ja die Plattform mit der meisten Erfahrung sind mit 12 Jahren. Aber da hat er wohl noch nicht mit Pertel Tomberg gesprochen, weil der würde ihm nämlich sagen, dass sie 16, ich glaube mittlerweile 17 Jahre Erfahrung haben. Aber gut.
An den muss ich auch sofort denken, weil der hat ja auch noch nie was über sein Scoring-Modell oder so über ihre Modelle gesagt, weil das ist ja genau das ihr eigentliches Asset, was sie haben.
Genau, das ist ja schön im Tresor wahrscheinlich hinterlegt, dass da niemand dran kann von der Konkurrenz. Genau, in meiner nächsten Frage geht es um die Geschäftskredite. Die sind 2025 um 71% gewachsen. Aber bei den Sicherheiten setzen sie auf persönliche Bürgschaften und Pfand statt auf den Standard erstrangige Hypothek, wie beispielsweise bei Profitus oder Estate Guru. Und da wollte ich von Ihnen wissen, warum Sie das so machen und wie das den Investor im Krisenfall schützt.
Yeah, so we need to distinguish two types of loans. You referred to our small business loans up to 100,000, where we either take a personal guarantee, or now we have a new instrument since the beginning of this year, we have a state protection guarantee. So 80 and many of the small business loans, they are protected by the state guarantee. So even in the default situation, the state would pay back 80% of the loan. And we do that now very, very often. And the other type of loan is real estate development loan, where always there is a pledge of real estate. So your comparison with other platforms. So this is the product we do. So first rank pledge of real estate for those loans. So two products, small business loans up to 100,000. Personal guarantee or state guarantee of 80%, and another product is real estate development loan with the first pledge of real estate.
Also Audrius hat hier nochmal die zwei Produkte getrennt. Also es gibt kleine Geschäftskredite bis 100.000 Euro. Die laufen tatsächlich mit persönlicher Bürgschaft oder, und das ist jetzt neu seit Anfang 2025, mit einer staatlichen Garantie, die auch im Ausfall 80% abdeckt. Also was Ähnliches kennen wir ja auch schon von Capitalia, glaube ich, ne?
Ja, genau. Da muss ich auch dran denken.
Vom EEF. Ich glaube, das waren decken sogar 90% ab. Aber ich glaube, die Rendite ist da nicht so attraktiv. Ich glaube, Capitalia hatte ja irgendwie 6% oder sowas.
Ja.
Und ich glaube, da sind die jetzt schon ein bisschen attraktiver. Und die Immobilienentwicklungskredite dagegen, die sind immer erstrangig durch Immobilien auch besichert.
Genau, dann natürlich das Thema, was ja vielleicht auch eine Relevanz hat, weil die Kreditnehmer von CIW, die kommen ja alle aus Litauen, während die Wettbewerber wie Mintos oder Peerberry gleich mehrere Länder abdecken. Also wollten wir wissen, ob Audrius das Risiko einer litauischen Wirtschaftskrise, wie er das einschätzt und ob es Pläne gibt, Kreditnehmer aus anderen Ländern aufzunehmen.
Yeah, we know Lithuania very well and all our experiences in Lithuania, then also from my banking years. I worked for banks for more than 20 years, and the whole core team of SABI is we are bankers, mainly from SEB. So we know how to evaluate the risk. We trust the legal system, the court system, and it works very well. So compared to Mintos, we are not B2B platform. We know every borrower directly, be it business or consumer. We evaluate it ourselves. We do not depend on the other platforms to do it. So the credit risk is core, one of the key principles we keep, and we don't make compromises. We are thinking of other countries, but no decisions are being taken yet. We are very conservative. We believe that it's better slower, but with confidence. So we do not experiment.
Ja, da an der Antwort sieht man auch wieder, wie erfahren er ist. Ne? Also er hat dieses Länderrisiko direkt in eine Stärke von Savvy gedreht. Ja, Savvy kennt Litauen aus dem FF. Das Kernteam kommt aus dem Bankgeschäft, hauptsächlich von der SEB. Ist ja auch eine große Bank, die man, also ich habe den Namen schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, wo die firmieren, aber auch im Baltikum, ne?
Schweden.
Also auf jeden Fall sind sie im Baltikum aktiv auch. Und ja, Savvy bewertet eben jeden Kreditnehmer selbst, anders als ein reiner Marktplatz, wie das ja Mintos tut. Ne? Das sind ja nur Zwischenschicht. Und andere Länder sind ein Thema, ob es jetzt wirklich ein Thema sind, hat man jetzt nicht rausgehört, weil es gibt nämlich keine Entscheidung. Und sein Leitsatz war ja lieber langsamer angehen und dafür mit Sicherheit. Was natürlich gleich die Folgefrage provoziert, ob es denn in Litauen denn überhaupt genug Wachstumsraum gibt. Wir haben ja am Anfang schon gehabt, Finbi und Neo Finance, zwei große, wie auch stark wirkende Mitbewerber oder Wettbewerber, die ebenfalls Konsumentenkredite und Geschäftskredite anbieten und das ja auch teilweise oder zumindest mal zusammen auf jeden Fall in einem größeren Maßstab.
So far, yes. That's why we grow into other products like small business loans, real estate development loans. If you look at our market share, the whole platforms today account for only 6% of the total consumer lending market. So there is a lot of room to grow. So, and we are growing for the last years. We are growing twice as fast as the whole sector. And we want to continue doing that.
Ja, also er ist tiefenentspannt, sagt uns klar, ja, da ist genug Platz, weil sein Argument ist nämlich, dass alle P2P-Plattformen zusammen ja erst 6% des litauischen Konsumkreditmarktes abdecken. Also er sieht da enorm viel Luft und Savvy wächst ja aktuell noch doppelt so schnell wie der gesamte Markt. Klingt für mich noch so, wie wenn es tatsächlich noch keinen echten Verdrängungswettbewerb gibt. Und sie noch nicht untereinander gegeneinander battlen, wird dann natürlich irgendwann schon kommen.
Muss ja auch sagen, in Litauen haben die ja echt auch große Plattformen. Ich meine, Neo Finance sind ja sogar börsennotiert. Ja. Fibus ist, glaube ich, auch nicht so klein. Also das sind echt keine schlechten Plattformen, die sie da als Mitbewerber haben. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Dann ist natürlich ein Punkt, dass die in der internationalen P2P-Community fast so gut wie unsichtbar sind. Also in unserer Community, da wurde ja so gut wie noch gar nicht darüber geredet. Ab und an kam das mal. Und da wollte ich von ihm wissen, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war, einfach international nicht so laut zu sein, oder ob das jetzt eine Lücke ist, die man 2026 schließen möchte.
Maybe we were focusing for a very long time here locally, but we were focusing on building and really advancing our platform. And only now then we feel that it's really, I mean, at a very high standard. It has all the functionality needed, all the reports. So user interface is friendly and convenient. Only now we will do our first steps to attract foreign investors.
Also Savi hat sich jahrelang voll auf den Ausbau der Plattform und den Heimatmarkt auch konzentriert. Und erst jetzt ist die Plattform technisch ausgereift und jetzt macht man auch erste Schritte auf ausländische Investoren zu. Und das kann ich auch bestätigen. Also ich verfolge die Plattform ja schon länger und das war vor ein paar Jahren größtenteils alles noch auf Litauisch. Auch die Newsletter, man hat eigentlich nichts kapiert. Ja, und inzwischen sieht die neue Plattform, muss man sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit Neo Finance und Finbi, echt super professionell aus.
Ah, sehr schick.
Ja, aber mal gucken, was er da noch zu gesagt hat.
Thanks a lot. And also what we did is we were the first platform and still the only one to have our mobile application. And mobile application has also German language. I'm not sure how good it is, but...
I didn't check it out yet, but I will.
I hope so.
Ja, also er hat nochmal einen Punkt ergänzt. Und zwar ist Savi die einzige litauische Plattform, die eine eigene Mobile-App hat. War mir auch gar nicht so bewusst. Wobei das nicht ganz richtig ist. Ich glaube, Profitus hat auch eine. Aber die sind halt jetzt nicht in dem gleichen Segment unterwegs. Und die Mobile-App gibt es wohl auch auf Deutsch. Aber er ist sich nicht sicher, wie gut da die Übersetzung ist. Ich persönlich nutze fast gar keine P2P-Apps. Also ich kann es nicht sagen. Aber wenn die genauso aussieht wie die Website, dann ist es wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schicke App geworden. Und dann habe ich das Thema Paysera angesprochen. Das ist ja schon einleitend erwähnt. Also man braucht ein Paysera-Konto und das, ja, wir wissen es aus der Community, ist für viele auf jeden Fall eine Hürde.
Yes, this is one of the hurdles to invest in on our platform. For this year, we are planning to have our own e-money institution license and it will give a possibility for investors to directly onboard and have an account, a wallet on Savi.
Ja, also das sagt das richtig. Also Savi hat diese Paysera-Hürde, aber die planen noch in diesem Jahr eine eigene E-Money-Lizenz sowie Neo Finance. Und damit können dann Anleger auch künftig direkt bei Savi ihr Geld investieren. Und dort halt haben sie so ein eigenes Wallet, wahrscheinlich mit einer eigenen IBAN und dann halt auch ohne den Paysera-Umweg. Aber ich persönlich finde das eigentlich ganz cool. Ich mag Paysera. Das ist ja ein vollwertiges Bankkonto eigentlich. Man kann sich sogar... Man möchte auch eine Karte holen und dann hier in Deutschland halt von seinen Zinsen bezahlen. Ja, aber ich finde es ganz cool. Neo Finance hat das doch auch, ne? Bin ich?
Nee.
Ich meine nicht Paysera, aber die haben diese E-Money-Lizenz und da kannst du auf dein eigenes persönliches Konto.
Genau, du musst ihn drum kümmern, Echtzeit wohin mit Betreff und so, oder überweist einfach willenlos auf die IBAN und das ist deine.
Das finde ich auch ganz nett.
Finde ich sehr angenehm auch, ja.
Ja.
Deswegen, ja. Nee, genau, das hat schon was und auch mit den mehreren Konten anlegen bei Paysera und das Zeug dann einfach hin und her schieben und so, das kann durchaus gar nicht so verkehrt sein, ja. Habe ich auch gedacht, wo ich es dann halt wieder in die Hand genommen habe. Ich habe die App jetzt halt auch schon lange nicht mehr benutzt. Bei Inrento kann man sie ja auch nutzen, die App, und direkt so aus der Paysera-App ja investieren. Habe ich irgendwie aber ein, zweimal, glaube ich, probiert und das ist ja immer so schnell alles weg gewesen. Aber jetzt habe ich sie mir nochmal draufgepackt, die App, und mit den Konten finde ich keine schlechte Sache, weil wenn man es trennen kann, ist es ja auch wieder okay. Ich hatte am Anfang halt gedacht, oh Mist, wie kriege ich das Zeug hier auseinandergehalten, wenn Savi und Inrento in einem Account reinlaufen, das wird ja die Hölle, aber nö, gibt getrennte Konten. Wenn man so wie ich macht, erst mit dem Falschen, also sprich mit dem Gemeinsamen dran geht, kann man es auch jederzeit wieder ändern. Ich habe es nämlich dann über den Support geändert. Support-Kontakt war auch gut, hat prima funktioniert.
Ja, so habe ich es auch gemacht.
So, ja, dann haben wir noch eine lockere Frage zum, ja, noch nicht ganz Abschluss, aber fast gehabt. Also ja, ich habe gefragt, welchen einen Ratschlag würde Audrius einem deutschen Anleger geben, der zum ersten Mal ein Savi-Konto eröffnet und vor der Flut an Möglichkeiten steht?
I think I would recommend to trust our platform and choose one of the automatic presets. Don't hunt for the most attractive loans on a primary market. There are only very few. All of the investment is happening automatically. So just choose your investment strategy, confirm it, and wait till your portfolio will grow. And it will happen very quickly. As you said, this compound interest rate, because we have monthly installments and annuity schedule for all of the loans. So this repayments happen very quickly with interest income, and the compound interest rate effect kicks in very quickly.
Klingt das nicht wunderbar? Arthurs Rat an die Einsteiger ist eindeutig: Nutzen Autoinvest Preset, jag bloß den manuellen Krediten hinterher, gibt's eh zu wenige, Strategie wählen, bestätigen, laufen lassen und dann tröpfelt das Geld rein. Viel schneller als man denkt.
Ist ja auch mein Reden. Also ich gucke auch nicht die einzelnen Kredite an. Ich meine, was soll das bringen am Ende?
Aber so, ich musste so an das Thema denken, ja, gib uns einfach dein Geld, wir machen das schon für dich prima. Und ja, werden wir ja sehen, ob das so funktioniert. Im Moment kann ich da auch noch nichts dazu sagen, aber man kriegt auf jeden Fall schon mal Kredite eingesammelt und die ersten Zinsen tröpfeln. Was ich ihn dann schon noch gefragt habe, war, ob er denn sagen würde, man soll mit dem Pfand starten, ne? Ob das für einen Anfänger was wäre, dann eben nicht diesen Verzug im Portfolio sehen zu müssen oder gar 0,1% Ausfallrate zu riskieren.
It depends. It's very individual. We have very big investors, one of the largest on the platform, who invest only with investor fund. They are very happy with 9% interest. The others they hunt for the most kind of, I call them sexy, very high interest rates, short durations, etc. But it takes time to build such kind of portfolio. So I would rather go for the wide open investment settings and start. Most important is to start. The sooner the better. Don't wait for the next day.
Nee, dass er sagen muss, dass wir natürlich auf keinen Fall warten sollen mit investieren, das ist ja auch klar. Aber er windet sich ja auch noch total, ne? Sehr individuell, erzählt uns auch noch von einem größeren Investor auf der Plattform, der ausschließlich mit dem Fund investiert und mit den 9% top zufrieden ist und eben sein eigentlicher Rat ist, einfach mal anfangen, breit aufstellen. Klar, wir haben jetzt auch schon zwischendurch selber gemerkt, die niedrigen Kredite, die sind nicht so attraktiv. Deswegen ist natürlich aus seinem Punkt breit aufstellen auch wichtig, weil die will er ja auch verteilt kriegen. Er will ja nicht nur den High-Risk-Leute auf seiner Plattform haben, er will ja ein breites Spektrum haben. Also deswegen breit aufstellen, dann kriegt man das Ding voll. Ich habe trotzdem nochmal danach gehakt, was würde denn seinem Freund oder vielleicht sogar seinem besten Freund mit dem 100-Kredit-Portfolio empfehlen, mit oder ohne Fund?
Yes. Because with time, the loans are being repaid, so you don't really need the investor fund.
Ja, also ich habe ihn gefragt, ob er ohne Fund starten soll. Und ja, das hat er dann mehrfach bestätigt. Also weil, wenn ich ohne Fund starte, wenn der bei der Ausfallrate von 0,1%, kommt es ja doch irgendwann zurück. Und bei 10% Verzug, was braucht man Geduld? Und unterm Strich gibt es halt einfach einen Schluck mehr Rendite. Dann wollte ich noch wissen, ob man mehr als ein Out-Invest-Profil anlegen kann. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ich will ja vielleicht eben die möglichst viel einsammeln, aber halt dann doch ein paar High-Risk-Geschichten haben. Da wollte ich das noch ein bisschen wissen, wie das so funktioniert.
Absolutely. But the number of auto-profiles does not give you the priority. You participate in the investment queue as a one investor. And if there is your time to invest, then the auto invest profile with the highest single investment settings will invest. Let's say if there are two or three auto invest profiles meeting the long criteria.
Also er hat uns erzählt, dass es eben mehrere Profile möglich sind, bis zu 20, aber sie bringen dir eigentlich keinen Vorteil, was jetzt die Anzahl der Kredite ein oder was jetzt an das Warteschlangenthema angeht. Nicht jeder auto invest ist ein eigener Eintrag in der Warteschlange, sondern du als Investor bist ein Eintrag in der Warteschlange und dann wird dein Profil genommen, das was halt matcht, das matcht und dann kommt der nächste Investor und so weiter. Also so wird im Prinzip das dann durchiteriert. Wenn der Kredit voll ist, kommt vermutlich der nächste Kredit, dann geht's wieder mit dem nächsten Investor weiter und so fort, bis mal wieder an der Reihe ist. Und was noch interessant war, ich glaube, das habe ich gar nicht mehr rekordmäßig, aber für die einzelnen Kreditarten brauchst auch jeweils einen einzelnen Autoinvest. Also wenn ich halt Konsumentenkredite will, klar, brauche ich den Konsumentenautoinvest und für die Geschäftskredite einen eigenen, für Immobilien, man kann die, meine ich, nicht mischen.
Ja, genau. Das ist so. Und du kannst auch noch ein Auto-Invest auf den Zweitmarkt übrigens schalten. Das geht auch noch. Also da gibt es echt viele, viele Möglichkeiten.
Ja, da sollte man aber als unerfahrener Neuling sich sehr langsam rantasten. Also das waren meine ersten Learnings bei Finvi. Vermeintliche Schnäppchen auf dem Zweitmarkt müssen keine wirklichen Schnäppchen sein.
Ja, also würdest du das nicht deinem besten Freund empfehlen, direkt mit dem Zweitmarkt zu starten?
Doch, auf jeden Fall. Ich empfehle doch überhaupt nichts, Lars. Hallo.
Das stimmt, ja. Hast du die Falle, nee. bist du nicht reingetappt.
Kann attraktiv sein. Ich weiß, es gibt Investoren, die wollen ja nicht die 3-4 Jahre warten und sagen dann, naja, auch wenn der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zurückkommt, wenn ich jetzt halt 15% Abschlag für den einen Kredit gebe und das Geld sofort wieder anlegen komme, habe ich mehr davon, wenn ich jetzt 4 Jahre warte oder manche wollen aussteigen. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man da Schnäppchen machen kann. Aber da würde ich mich halt erstmal rantasten, bevor man dann halt ein paar Leichen einsammelt.
Genau, und das vielleicht auch manuell machen. Ich habe die Lektion bei Mintos gelernt, mit dem Auto-Invest auf den Sekundärmarkt zu gehen. Das ist auch nicht so die beste Idee. Aber gut, so als nächstes habe ich ihn gefragt, wie das denn mit dem Managen von dem Vesera-Accounts geht. Das hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, deswegen müssen wir die Frage eigentlich nicht nochmal aufführen. Also man kann Vesera tatsächlich aufsplitten. Also ich habe jetzt mein Konto in zwei gesplittet und die kann man auch benennen. Ich habe jetzt einen in Rento und einen Sabi und beide sind dann an die entsprechenden Plattformen angebunden und so ist das, sind die auch sauber getrennt. Ich finde es echt cool. Die App ist auch super. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich bräuchte jetzt persönlich keinen direkten Account bei Dings, bei Sabi. Mhm. Finde ich so auch ganz cool. Ich nutze diese Kreditkarte von denen nicht, aber als Durchlaufkonto finde ich das gut, wenn man das so trennen kann.
Ist nicht schlecht.
Genau, dann war noch ein Thema und zwar, da ging es um die Statements und zwar, wir haben es gesucht, aber Thomas, du glaube ich auch nicht, nee. Wir haben keine Statements gefunden. Also du kannst das Portfolio super detailliert anschauen, aber du hast nicht irgendwie eine Excel oder so, die du ziehen kannst, wo du alle Transaktionen aufgelistet bekommst. Du bekommst auch deine Tax-Data, also deine Steuerdaten super sauber runter von der Plattform, aber es gibt kein verdammtes Statement, wo du die ganzen Bewegungen sehen kannst. Also keine Ahnung, ob das irgendwo versteckt ist, muss ich nochmal fragen, aber wir haben es bis jetzt noch nicht gefunden.
Was ich mal noch gucken wollte, was ich noch gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ob es im Paysera-Account ist, ob ich da das dann alles sehe, weil das sehe ich ja bei Inrento auch, wenn die Buchungen kommen. Vielleicht ja,
das ist
da mit
eine Idee.
Drin. Da könnte man mal reingucken. Wer hier als erstes einen Kommentar reinschreibt, kriegt ein Sternchen von mir, ein Fleißsternchen. Was aber auch noch wichtig ist, dann neben dem ganzen Thema Statement, du hast ja schon gesagt, Steuer, da ist auch nochmal, gibt es nochmal was Wichtiges, was man erwähnen sollte, Lars, ne?
Genau, aber zunächst mal kriege ich das Fleißsternchen, weil ich habe nämlich gerade parallel in meine Paysera-App geschaut. Und tatsächlich ist es so, da sieht man die ganzen Bewegungen, auch die Zinseinnahmen, die da reinkommen. Da hast du einige Buchungen drin, also da kannst du es tatsächlich sehen. Okay.
So, schade, ne? Du nimmst schon so einen Zuhörern den letzten auch noch das Fleißsternchen. Zähl es mir der Steuer auch noch, dann haben wir alles durch.
Genau, wie das immer so ist, in Litauen haben wir eine Quellensteuer. Jetzt muss ich mal gerade schauen, dass ich nichts Falsches erzähle. Ich habe ganz vergessen, wie hoch die ist. Genau, die ist normalerweise bei 15%, aber es gibt so ein Formular, das heißt DAS1. Das ist das gleiche Formular, was man auch bei Crowdpeer, Finbi und anderen hochladen muss. Das füllt man aus und dann kann man die senken auf 10% und diese 10%, die sind dann auch voll gegen die Kapitalertragssteuer anrechenbar. Das heißt, man hat am Ende keinen Nachteil. Aber man muss das Formular, so wie ich es richtig verstanden habe, von ihm einmal beim Support anfragen. Das gibt es nicht irgendwie auf der Website zum Download. Und ob das vorausgefüllt ist, weiß ich auch nicht. Bei anderen Plattformen ist es meist vorausgefüllt. Da muss man dann nur noch ein, zwei Angaben machen und ist das einmal im Jahr eine ganz schnelle Sache. Also ist eine Routineaufgabe. Da kann man sich auf jeden Fall noch sein Fleißsternchen dann verdienen.
Prima.
Genau. Und dann haben wir noch eine letzte Frage von ihm. Und zwar war er ja von Anfang an dabei. Aber es gab ja mehrere CEOs in der Zeit und da wollte ich nochmal am Ende von ihm wissen, wie es denn dazu gekommen ist, warum er nicht einfach von Anfang an CEO war.
At the start of the company, I was actually only a financial. I was not operating in a daily. Vytautas was a founder and he invited me to back up this business idea with investments. And I did it. I was always very close, but I was in the first years, I was not in the operating role. It all developed very naturally. When I left the bank, I was looking what to do next. And our actually very good CEO, Uksha, was leading at the time. And I said, Vytas, to my co-founder, I said, why don't I try? And it worked. It worked very well. So I still enjoy it. We have a lot of nice plans, how to grow it, how to develop it. So I'm really happy of what we have achieved and I look forward to our continued growth.
Also er war von Anfang an dabei, aber nicht im Tagesgeschäft, weil er halt in der Bank gearbeitet hat und als er die Bank dann verlassen hat und nach einer neuen Aufgabe suchte, hat er gesagt, das kann ich doch hier machen, zu seinem Co-Founder und hat dann die CEO-Rolle übernommen, das mag er dann wohl auch und macht das ganz gut. Und was noch ganz interessant ist, die Ex-CEO von PeerBerry, die war auch einige Jahre CEO von Savvy, vielleicht erinnern sich noch einige an sie. War eine ganz nette Dame, aber ich habe leider ihren Namen vergessen. Aber ja, die macht jetzt auch irgendwas anderes. Aber die war auf jeden Fall auch 3 oder 4 Jahre CEO von dem Laden und hat den auch weiter nach vorne gebracht. Also einige bekannte Namen sind da auch schon an der Spitze gewesen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit von dem etwas längeren Tendenten. Aber ja, war auch eine super spannende Plattform, finde ich. Wir kannten noch wenig davon, deswegen haben wir natürlich auch entsprechend viele Fragen gestellt. Und wir werden, glaube ich, auch noch viel, viel damit experimentieren müssen.
Ja.
Um herauszufinden, wie das alles so klappt.
Ist halt auch keine typische Buyback-Plattform, wo man in 2 Minuten, also den wenigsten da draußen noch erklären muss. Ne? Aber das ist ja schon eine Plattform, die ein bisschen mehr Erklärungspunkte hat, gerade mit dem Investors Fund und so. Ja, und stellenweise hat man sich natürlich schon gefragt, ob wir den MO oder sowas hier uns reingezogen haben, aber im Großen und Ganzen würde ich trotzdem sagen, dass Audris ordentlich abgeliefert hat. Vor allem die mir wieder wichtige Zahl, die eine, die auf der Website gefehlt hat, liegt jetzt endlich auf dem Tisch. Also was mich ja interessiert hat, war weniger die Durchschnittszinswerte oder dass es Kreditzinsen von hoch bis 25% gibt. Wichtig ist ja am Schluss, was hängen bleibt nach den Ausfällen. Und die hat er ja geliefert, also die 11-12% Cashflow-Rente, die bei den Konsumentenkrediten versteuern und im Schnitt eben bei 14,7% Zinsen. Ja, und mit Fund, dass es dann nur noch die 9% sind, also gut 2% weniger als die 11-12%. Dafür war halt planbar, ne? Da muss man halt warten. Und Verlustquote und dann 0,1%, das fand ich sehr erstaunlich. Ich meine, bei 12 Jahren kann man das ja auch, denke ich, auch wirklich dann sagen. Ne? Also ich meine, wenn der so Plattform 3 Jahre am Markt ist, eine Verlustquote von 0,1% hat, okay, ne? Wenn das im Schnitt halt 3, 4, 5 Jahre dauert, bis das Ding dann final fertig ist, dann hat es noch keine Aussage. Bei 12 Jahren, denke ich, hat es schon eine große Aussage. Verzugsquote von 10% ist natürlich auch wichtig. Das heißt, jeder 10. Kredit wird erstmal in Verzug gehen, wird ausfallen. Recovery 4 Jahre im Schnitt. Ja, das heißt, im Schnitt, dann kann es auch mal 6 Jahre dauern, vielleicht auch mal 2 Jahre. Aber es sind natürlich belastbare Aussagen. Und auf der Basis kann man dann halt überlegen, ob man dann dabei ist. Und für mich war es dann klar, da will ich dabei sein. Durch den Zweitmarkt kann man ja auch vermutlich damit Abschlag die Dinger wieder loswerden, wenn man früher raus will aus dem Ganzen. Und ja, das kritischere Thema wie Cashtrack hat er ja ganz gut eingeordnet. Das Klumpenrisiko in Litauen bleibt natürlich. Schwache internationale Sichtbarkeit war, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Konzentration war auf den Aufbau oder ob sie halt einfach genug Geld untergebracht haben, das gar nicht notwendig hatten am Anfang auch.
Ja.
Dann hat er uns ja, meine ich, noch im Gespräch, haben wir es nicht drin gehabt, versprochen, dass das Quellensteuerformular in die FAQ wandert. Mal sehen, wann das passiert. Und mich hat es motiviert, wieder zu investieren. Also wieder, mich hat es motiviert, bei Ihnen als dritte Plattform in der Liga zu investieren und habe es getan.
Okay, aber du bist ja auch schon auf Neo Finance und Finbi, ne? Die beiden habe ich ja,
genau.
Also ich habe Finbi habe ich noch in meinem Las Vegas Portfolio, aber Neo Finance habe ich rausgekegelt. Das war einfach eine hässliche Plattform.
Wirklich?
Bin ich ein bisschen.
Also Finbi ist furchtbar lahm. Die kriegen das bis heute nicht in den Griff, dass das Ding irgendwie mal IT-mäßig sauber ist. Da ist Neo Finance deutlich, deutlich sauberer unterwegs. Und
ja, Finbi habe ich ja im Las Vegas Portfolio, da gucke ich nicht oft rein. Also da ist,
okay.
Ist mir egal.
Ja, dann ist das egal, genau. Nee, also ich bin tatsächlich schon auf dem Hälfte des Weges, habe ich schon gegangen zu den magischen 100. Krediten, sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, stand eben waren 60 oder sowas, die ich voll habe. Also plus noch ein paar in der Warteschlange. Autoinvest 15 Euro. Ich nehme eigentlich fast alles mit. Ich habe es jetzt angefangen, mir die A-Kredite wegzuklicken. Also ich habe es nur noch B drin und habe ein paar von Hand gepickt. Und jetzt möchte ich ein bisschen das Risikoprofil nach oben ziehen, damit ich halt auch die Rendite mal ein bisschen höher kriege. Ne? Ich habe jetzt ja ein Average von 12%. Also wenn dann Sachen in Verzug gehen und Sachen ausfallen, also vor allem Verzug gehen reicht ja schon, dann schiebt sich mein Return natürlich nicht auf die 12%, sondern deutlich drunter und ich muss halt hochkommen auf 13-14% Average, um die besagten 11-12% auch zu kriegen. Also sprich, Autoinvest ist etwas verschärft. Die ersten 1.000 Euro sind in einem knappen oder einem Monat, glaube ich, wann hatte man das Gespräch, Lars? Das ist jetzt auch schon fast einen Monat her, ne?
Ja.
Oder länger. Da habe ich auch angefangen direkt danach und die 1.000 Euro habe ich verfüttert gekriegt und die nächsten 1.000 Euro dürfen jetzt ein bisschen langsamer reinlaufen. Der Autoinvest ist jetzt zwar schärfer eingestellt, mal gucken, ob sie das dann bemerkbar macht, dass Cashtrack zunimmt. Aber ich schiebe ja eh nur dynamisch nach. Ich gucke, wenn 20 Euro nur noch da sind, dann schiebe ich wieder ein 100er drauf. Und so gucke ich halt immer wieder zyklisch drauf und fütter nach. Und dann gibt's auch nicht viel Cashtrack bei mir.
Dass ich das noch erleben darf, ich habe dich in der Rendite dann geschlagen. Ich liege nämlich bei 15,91%.
Ja. Nee, noch nicht bei der Rendite, dafür, aus Vorsicht, beim durchschnittlichen Zinssatz.
Na, da liege ich auch bei 15,31, da habe ich dich auch geschlagen.
Bei der Rendite kannst du mich ja nicht geschlagen haben. Da hast du ja auch noch eine Nullrendite, oder?
Nee, ich habe schon 13 Cent bekommen.
Also ja, 1,10 Euro habe ich auch bekommen. Aber ich habe den großen Fehler, aber ich muss mich dringend um das DAS 1 kümmern, weil
das
wird nämlich sonst blöd. Na, also ich meine, klar, 5% sind ja die Welt, aber trotzdem, also wenn die Summen halt einfach größer werden, ich meine, ich habe mir immer so vorgenommen, so ab 1.000, 2.000 Euro mal drin sind, wenn die Zinsen mal die 10, 15 Euro knacken, spätestens dann sollte ich mich darum kümmern pro Monat. Und genau,
ja,
das war's.
Ja, also ich fand das Interview auch ziemlich gut. Ich habe auch ohne Investment-Savvy, habe ich ja anfangs gesagt, verfolgt all die Jahre und fand die Entwicklung auch beachtlich. Auch damals, weil mich die angesprochene CEO von PeerBerry darauf aufmerksam gemacht habe. Aber damals war die Plattform absolut unbrauchbar für für Nicht-Litauer, sagt man das so. Ja, na, auf jeden Fall haben sie jetzt tatsächlich eine tolle Plattform auf die Beine gestellt, weshalb ich ja auch mal 1.000 darüber geschoben habe. Normalerweise würde ich mehr investieren, aber es bringt ja halt einfach keinen Vorteil. Kriegt ja kein Cashback oder so, von daher kann man die langsam aufbauen, einfach um auch ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln. Stimmt. Und keine Fehler zu machen, würde ich jetzt hier ungern einfach irgendwie 10.000 Euro überweisen. Aber ja, die Plattform macht super viel Spaß, finde ich. Aber was die Verfügbarkeit der Konsumkredite angeht, das ist echt ein Graus. Also ich habe erst die super aggressive Strategie genommen, dachte ich, ja, da habe ich die 1.000 Euro ruckzuck investiert. War nicht so. Ich habe, glaube ich, in der ersten Woche 2 Kredite bekommen und musste dann lernen, dass die hochverzinsten Kredite tatsächlich die sind, die man am seltensten bekommt. Ich habe dann noch eine zweite Strategie zugeschaltet, die Balance. Also ich nehme die vorgefertigten von denen.
Mhm.
Und damit klappt das besser. Dann ging es doch deutlich runter. Und ich habe jetzt auch erstmal nur 10 pro Kredit investiert, um einfach mal zu schauen, was so ins Portfolio reingespült wird. Und das werde ich dann auch mit der nächsten Überweisung dann erhöhen. Aber wie du schon gesagt hast, also muss ich echt ein bisschen damit beschäftigen. Das ist kein Selbstläufer. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so vermarktet im Internet von anderen Influencern, weil das ja ist einfach zu kompliziert für die meisten. Ich glaube, da wird man nicht viel mit verdienen, aber zumindest nicht als Content Creator. Aber vielleicht als Investor. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, allein schon, weil die Plattform so schick ist, dass ich die mal irgendwann in meinem großen Portfolio sehe. Und vor allem, wenn die Rendite dann am Ende stehen bleibt, die ich jetzt aktuell habe. Aber das wird man dann sehen, wenn die ersten Ausfälle, der Zinssatz, genau. Ne, wir haben ja nur mit 2 Zahlen
im
Dashboard. Das ist ja einmal den Average Interest Rate. Genau, da habe ich 15,31. Und dann hat man schon den vorausberechneten XIA, der ist bei 15,91.
Bei mir steht da 11,9, ja.
Na, siehst du?
Okay. Verdammt. Jetzt muss ich aber Gas geben, Lars, um dich zu kriegen.
Also wenn der stehen bleibt, dann wäre es natürlich cool. Aber man muss halt schauen, wann die ersten Ausfälle kommen oder die Lates oder wie sich das dann entwickelt. Hat man auch keine Erfahrung mit. Wird man dann sehen. Dann noch eine Sache. Also wir haben das jetzt ein paar Mal im Interview gehört mit den Family and Friends. Und hier vielleicht nochmal als Warnung. Wir hatten ja gerade den Ventus-Fall. Und ich habe so viele Leute, die mich angeschrieben haben, die gesagt haben, hey, ist blöd gelaufen, ich habe hier Geld verloren. Oder vielleicht ist Geld weg bei Ventus, aber dummerweise habe ich auch noch meine Mutter, meinen Vater und meine halbe Familie über den Referral-Link reingeholt und da habe ich jetzt natürlich echt Stress und da passt echt bitte auf. Also das ist okay, wenn ihr das mit eurem Geld macht, aber Familie und so reinziehen, also ich habe das persönlich noch nie gemacht. Meine ganze Familie ist nicht in P2P investiert und ich habe auch noch nie irgendwelche Links da weitergegeben. Also in solche Hochrisiko-Investments die Familie reinzuziehen, wäre ich echt vorsichtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich... Nee. Würde es nie machen. Also nie. Da kann die Gier noch so groß sein. Never.
Genau.
Es gibt nur Stress.
Nee, ja, würde ich ja machen. Ja, ist ein gutes Stichwort. Hast einen schönen Punkt nochmal zum Schluss gefunden, weil den Risikohinweis haben wir ja schon gegeben. Also müssen wir jetzt auch nochmal vertiefen. Also für mich auf jeden Fall spannende Plattform, die gerne wachsen darf. Und ich habe immer ja sowieso, weißt du ja, gerne die Nicht-Buyback-Plattform im Portfolio, gewichte die auch gerne höher, dazu noch eine regulierte. Ey, was will man aktuell gerade mehr?
Genau, ich glaube, das trifft auch gerade den Zahn der Zeit. Und wer mal richtiges P2P haben will, der ist, glaube ich, bei Savi tatsächlich ganz gut aufgehoben. Aber muss am Ende jeder selbst wissen.
So ist und sogar noch ein schönes Interface. Man kann es bedienen, ohne Augenkrebs zu regen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst einen Kommentar da, seid uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.